رادیو شتابسو سخسنس کمودری میگا هرتز.
Wenn ihr die grafische Benutzeroberfläche manchmal mit den Befehlszielen betrügt, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Wir empfangen Daten auf einem lokalen, streng geheimen Server von einer Quelle außerhalb des Gebäudes.
Wer schickt die Daten?
Radio Stadtfilter.
Eigentlich wollte ich jetzt den Jingle haben. Genau.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse.
Mein Name ist Matthias Schüssler und wie häufig, wenn wir Kummerbox live mit dem Kevin Rechsteiner machen, gibt es am Anfang ein Jingle-Puff. Hallo Kevin.
Hallo.
Wie geht es dir so?
Mir geht es so ein bisschen... Eigentlich gut, ich habe ein bisschen Halsweh, vielleicht werde ich krank.
Du knatterst ein bisschen, ich hoffe, das wird besser, aber ich glaube, das liegt also wirklich nur an dem Skype und nicht... dir selber.
Ich hoffe, dass es nur am Skype liegt und ich nicht knattere.
ich glaube auch. Es ist schon besser. Du Kevin, wo ich doch ja die Betrügereien da erwähnt habe, du bist ja auch Barberater. Ist es okay, wenn man die grafische Benutzeroberfläche ab und zu mit den Befehlszielen betrügt?
Ich glaube, das macht es erst richtig spannend dann.
Ja, das könnte wahrscheinlich...
Ich arbeite eigentlich extrem wenig mit den Befehlszielen mittlerweile.
Ich brauche sie also ab und zu, um Dateien umbenennen, um Sachen löschen. Weil häufig, wenn ich bei meinem Windows probiere, PDF-Dateien zu löschen, dann will er die nicht löschen, weil ich glaube, er macht so eine Vorschau und dann blockiert die Vorschau irgendwie den Löschbefehl. Aber wenn du es dann über Befehlsziele machst, dann sind sie trotzdem weg. Und das finde ich darum, ich brauche die eben immer trotz allem noch gerne, obwohl sie völlig quer in der Landschaft steht heute fängen.
Aber es ist ja cool, wenn man die noch bedienen kann. Es hat so einen Hacker-Aspekt.
Ja.
Es sieht alles viel cooler aus, wenn man es dort drüber macht.
Man fühlt sich einfach ein bisschen erhaben gegenüber
genau.
So diesen Mausschubsern.
Genau. Lass mich schnell annehmen, ich mache das jetzt schnell.
Genau.
Befehlsziele.
Und es gibt ja wirklich Sachen, eben also, wenn du 500 Dateien hast, wo alle eine Endung haben, die dir nicht gefällt, also sagen wir, wo du willst von HTML auf HTML umbenennen, warum auch immer, dass du das willst, dann könntest du das aber mit den Befehlszielen rasant machen und von Hand wäre es wahnsinnig mühsam.
Das stimmt. Es gibt wirklich noch so Features, wo nur... Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie würde ich das machen. Und das musst du eigentlich über Befehlsziele machen.
Ja, es gibt so Geschichten.
Es gibt so Sachen, die man selten braucht, aber wenn man es braucht, ist man extrem froh darum.
Ja, sonst müsstest du anfangen, irgendein Skript programmieren oder so Geschichten machen.
Rename.bat
ja.
Im Internet runterladen.
Oh, gute Idee. Das tut er wahrscheinlich auch noch den Loki-Trojaner dann draufschmeißen. Hast du von dem gehört?
Ich habe von dem gehört, aber ich habe es ignoriert.
Der tut so deine Festplatte verschlüsseln und will dann Geld von dir haben, dass er deine Dateien wieder entschlüsselt. Hm. Eigentlich ein geniales Businessmodell, muss man sagen.
Hast du den schon mal erlebt?
Ich
oder
kann...
ist das nur... dass man von dem gehört.
Ich habe gelesen von dem, ich habe ihn schon kurz erwähnt in der Zeitung, aber ich habe ihn selber nicht gesehen.
Okay.
Ich habe ihn nicht auf meiner Festplatte drauf gehabt, wo ich jetzt doch eigentlich froh bin, weil es kommt dann aus, ob die Backups, die man manchmal so macht, ob die dann etwas taugen. Und wenn es nicht taugt, dann muss man das Portemonnaie für ihn nehmen.
Es nimmt mich eben teilweise Wunder bei diesen Viren, so, die Geld verlangen. Wenn du jetzt denen das Geld zahlst, geht er dann wirklich weg? Das habe ich mir immer überlegt. Eigentlich, wir haben ja viel zu rechnen. Es hat ja schon mal so etwas gegeben vom Bundesamt und Behörden und was immer. Du musst 100 Stutz zahlen.
Ja,
damit
ja.
Du, ich habe mir immer überlegt, wenn wir jetzt die 100 Stutz mal würden zahlen, geht er weg?
Genau die. Ich höre mich ein bisschen doppelt. Liegt das auch an dir oder an mir?
Ja. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja,
ich habe jetzt die Lautstärke ein bisschen leisiger gemacht, aber ich bin eigentlich auf dem Kopfhörer.
Ah, das hilft vielleicht. Doch, mich dunkt, ich tue mal ganz laut reden und mich dunkt, ich höre kein Echo mehr. Ja, also ich glaube, der Loki, der hat wirklich sehr zuverlässig dann für die Leute, die gezahlt haben, das Passwort oder die Entschlüsselungsroutine geliefert. Der hat ja auch, das ist ja recht tragisch gewesen, der hat auch so Spitäler und so befallen. Und dann haben die in diesen Spitälern in Deutschland zum Teil nicht mehr können auf die elektronischen Patientendossiers zugreifen und haben dann müssen wieder mit Papier und Bleistift arbeiten und so. Und dann wird es einem schon ein bisschen mulmig zumut, weil man dann denkt, so ein Trojaner, der dann sich einfach in diesen Krankenhausnetzwerken breit machen kann. Und dort hängen dann, glaube ich, auch so die Röntgenmaschinen und all die Gerätschaften hängen dort auch offen im Netz. Und wenn man weiss, wie kann man die von außen finden und steuern und so. Das ist alles ein bisschen beunruhigend, finde ich.
Das sollte nicht so sein, ja.
Und ja. Also, aber es kann passieren, dass, also ich habe den Fall gelesen, jetzt bei dem Loki, dass offenbar also dann die unerfahrenen Leute gegeben hat, die dann gefunden haben, man muss da offenbar mit Bitcoins dann zahlen, da das Lösegeld, und dann hat das, er hat dann, er setzt einem natürlich eine Deadline, so eine Woche oder so, und dann müssen wir das Geld abliefern, und für die, die dann aber gesagt haben, ja, ich bin jetzt an dem Bitcoins organisieren, aber ich weiss, das ist ein völliges Neuland für mich, ich muss mich da zuerst informieren, wie das geht. Dort hat dann der Erpresser durchaus die Frist auch erstreckt, also ist ein eigentlich ein netter.
Ein netter Erpresser.
Ja, genau. Also nicht einer, der dann sofort die Daten löscht und so. Und, ja.
Kompromissbereit.
Genau, wie sich das gehört. Und Kevin, etwas ganz anderes, aber das kann ich dich schon lange mal fragen und ich glaube, jetzt wäre der richtige Moment dafür. Warum bist du überhaupt Barberater geworden?
Warum?
Ja.
Ich glaube, weil ich mit irgendwo 30 gefunden habe, es gibt noch etwas anderes als die IT.
Mhm.
Und für mich ist eigentlich schon relativ früh klar gewesen, entweder gehe ich Richtung Sport und Ernährung oder ich gehe Richtung Bar. Beratung, weil Bar ist so, das ist so ein Phänomen, dass Menschen sich gern haben, aber gleich nicht ganz einfach so können miteinander funktionieren. Das hat mich wundern genommen, warum. Und durch Lebensumstände bin ich dann, ist dann die Richtung klar gewesen und ich habe die Ausbildung gemacht.
Mhm. Und du praktizierst das heute aber eigentlich? Oder? Also musst du auch sagen, wenn du findest, das hat jetzt in dieser Sendung gar nicht verloren.
Das hat in dieser Sendung nicht verloren, aber ich bin mich nichts anderes gewöhnt von dieser Sendung.
Von mir, ja.
Wir schweifen etwa mal ab. Ich tue das praktizieren, aber mehr hobbymäßig. Mhm. Ich habe so öpper beziehungsweise so ein Paar oder so pro Woche. Und das ist gut und das hilft mir also den Abstand ein bisschen zu behalten, dass ich gerne mit diesen Leuten arbeiten, aber es ist wirklich ein Müssen.
Ja.
Ich darf das machen. Ja.
Und das ist für die wahrscheinlich auch gut, weil es eben dann nicht so quasi eine Standardkonfiguration, wenn man in eine Eheberatung oder so würde gehen, sondern das hat dann auch noch, du hast dann auch noch so ein bisschen den unverbrauchten Zugang.
Ja, ich glaube, das ist so, das höre ich auch oft. Ich habe wie so, ich bin halt der Ansicht, dass die Leute selber arbeiten müssen und ich glaube, mich ganz gut, ich muss nicht von dem leben. Sonst ist immer so, dass das Ding, ja, die Leute sollten zwar selber arbeiten, aber irgendwie möchte man ja, dass die Leute wieder zurückkommen, weil ich brauche das Geld von denen.
Ja.
So, und ich brauche das Geld von denen nicht. Ich kann ein bisschen gemein sein zu den Leuten und sie müssen auch nicht mehr zu mir kommen.
Mhm. Was wahrscheinlich durchaus hilfreich kann sein, ja.
Das kann hilfreich sein, ja.
Und vielleicht, um den Bogen jetzt zum Digitalen doch wieder zu finden, sind dann aus deiner Sicht, jetzt aus der Erfahrung, die du dort gemacht hast, Beziehungen heute schwieriger als früher? Gut, wir haben niemand von uns hat im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert gelebt. Wir können es schwer beurteilen. Aber heute hast du ja zum Beispiel mit diesen Tinder-App, wo du kannst schauen kannst, wer in deiner Umgebung auch zu haben wäre. Jederzeit ausbrechen, Versuchungen lauern ständig im Internet. Ist es da schwierig, so eine monogame Zweierbeziehung aufrechtzuerhalten?
Ich glaube, es hat sich verändert in dem Sinn, dass einfach es ist mehr vorhanden. Also man sucht auch nach etwas mehr, weil durch Internet, durch auch die ganze Entwicklung mit dem Verkehr. Also heute ist eine Beziehung, wo 50 Kilometer auseinander ist, ist überhaupt kein Problem mehr. vor 100 Jahren sind 50 Kilometer unüberwindbar gewesen. Und das hat sich verändert, glaube ich. Und das andere ist einfach so die Schnelllebigkeit. Also früher bist du einfach zusammengeblieben, weil du gesagt hast, okay, wir stehen das durch, weil es tut uns gut und es ist vielleicht auch schwierig, einen neuen Partner zu finden. Und heute bist du immer so auch auf dem Sprung, ja, es gibt ja gleich noch etwas Besseres und du kommst so viel mit über das. Es gibt immer noch etwas Besseres. Ja. Und das macht Beziehungen nicht mehr so ausdauernd, glaube ich. Ich glaube, die Leute hören schneller einfach auf und sagen, ja, pff, es hat ja noch so viel zur Auswahl, ich muss mich da nicht abmühen mit dir.
Genau, ich glaube, das sind so die, ich habe mal den Fachbegriff gelernt dafür, das ist die Multi-Optionsgesellschaft. Ja. Du hast so viele Möglichkeiten zur Auswahl, was dich auch immer dann auch natürlich unter Druck setzt, ja, dass du das Gefühl hast, es muss ja auch etwas Besseres geben und ich darf mich nicht mit nichts zufrieden geben, egal in welchem Teilbereich von meinem Leben. Und das ist ja auch ein Stress natürlich letztlich. Sehr.
Ja, ja, das ist so.
Jetzt bin ich wirklich wahnsinnig vom Thema abgekommen. Wir machen eigentlich wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox Live. Das ist die Sendung von der Woche 3 im Jahr 2016. In dieser Sendung behandelt mir die Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail habt zukommen lassen. Mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100 und wenn euer Problem in 140 Zeichen Platz hat, dann schickt ihr es uns per Twitter mit dem Gartenhack-Tag Stadtfilter. Ist wirklich nicht so gut mit dem Husten, Kevin. Du musst nachher einen Tee nehmen. Ja. Ingwer-Tee würde ich empfehlen.
Ein Olivenblättertee?
Ja, der ist auch gut. Du hast meinen Blog gelesen, das freut mich sehr. Der Boris, der schreibt, ich habe 200 GB iCloud-Speicher. Alle Fotos werden sehr langsam dorthin gespeichert. Nun habe ich auf dem iPhone nicht mehr so viel Platz. Es kann doch nicht sein, dass ich die auf dem iPhone lokal, also die Fotos lokal nicht löschen kann, ohne dass sie auch in der iCloud gelöscht werden. Das ist ja der Witz an der Cloud, dass man dort mehr Platz hat und ich jederzeit Daten von dort wieder herunterziehen kann. Ich brauche doch die Originale nicht lokal auf meinem iPhone. Gibt es eine Lösung oder haben Sie den Mac-Entwicklern wirklich so deftig ins Gehirn geschissen? Es tut mir leid, aber er hat das wirklich so formuliert.
Das steht wirklich so.
Aber die Frage ist berechtigt, oder?
Gibt es eine Lösung? Also ich arbeite wirklich nicht mit dem iCloud und nicht mit dem Stream und das ganze Zeug. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, das ist immer einfach synchronisiert.
Du hast recht, das ist die Fotomediathek. Das ist eine Ablage auf dem Telefon, in der Cloud, auf dem Mac, dort in der Fotos-App. Und die Idee ist, dass überall das Gleiche drin ist und überall alles synchron ist. Und wenn man das nicht will, dann muss man tatsächlich die Fotomediathek abschalten. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung. Wir könnten dann noch darauf eingehen, was man als Alternative brauchen könnte. Zuerst würde ich jetzt allerdings noch darauf hinweisen, dass es am iPhone unter Fotos und Kamera gibt es dann die Einstellung iPhone-Speicher optimieren. Und das ist dann so ein Automatismus, der macht irgendwelche Voodoo, wo man nicht genau weiss, wie der funktioniert. Aber die Idee wäre dahinter schon, dass dann das Telefon alte Fotos, die es jetzt nicht mehr unbedingt direkt muss auf dem Gerät haben muss, nur noch in einer kleinen Auflösung drauf hat, dass man die Voransicht sieht, aber nicht mehr die ganzen Originaldaten. Und dass, wenn man dann das Bild braucht, dass er es dann wieder im Original aus der Cloud ziehen kann. Okay. Eigentlich an sich eine gute Idee. Da müsste jetzt der Boris schauen, ob er diese Option eingeschaltet hat oder ob sie dann funktioniert. Also ich weiß auch nicht, wenn er 200 GB Speicher hat und ein 16 GB iPhone, das sonst noch mit allerhand Zeug beleidigt ist, dann funktioniert vielleicht auch der Automatismus nicht mehr, könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre wahrscheinlich eine Alternative die beste Lösung. Wie schaffst du mit Fotos auf dem iPhone oder auf dem Telefon?
Ich mache das über Dropbox. Mhm. Du das dort über den Kamera-Upload synchronisieren und lösche es nachher aus der Dropbox wieder raus. Aber ich brauche das Telefon mehr zum Dokumentieren, nicht wirklich zum Fotografieren. Ja. Also das ist so das Ding. Aber mit dem iCloud gibt es auch ein lustiges Phänomen, das wir immer mal wieder haben bei Kunden. Und zwar, Kunden lösen sich den iCloud-Speicher, 200 GB, und jetzt haben die einen Rechner, der eine alte SSD drin hat. Und dann hat es vielleicht auf dem C ist die SSD im Einsatz, die haben vielleicht 130 GB, und dann hat es eine zusätzliche Festplatte, das Laufwerk D, mit 1 TB, das ist eine langsame Festplatte. Und der iCloud-Ordner ist standardmäßig im Benutzerordner drin.
Oh.
Und wenn ich jetzt dort fülle und fülle, dann füllt es mir das ganze C und es gibt keine Möglichkeit von der Einstellung her, den iCloud-Ordner zu verschieben. Ich muss dann wirklich das ganze Benutzerkonto aufs D hindern. Ist ein Skandal, aber ist so.
Das ist ein bisschen ungeschickt, ja.
Total.
Kann man sagen, bei neueren Macs müsste das so gelöst werden, dass da gibt es ja die, bei den Macs die sogenannte das Fusion Drive. Und das müsste, wenn du eine drehende Festplatte und eine SSD hast, dann müsste das Fusion Drive, die quasi drum Fusion Drive zu einem virtuellen Laufwerk verschmelzen und dann automatisch so schlau sein, dass dann die Dateien, die häufig gebraucht werden, auf der schnellen SSD-Platte drauf sind und die Dateien, die man nur alle Jubeljahre mal braucht, eben auf der langsamen drehenden Festplatte. Aber
das wäre cool.
Das ist halt nur bei den neuen Macs tatsächlich.
Ja, bei den alten ist das Problem.
Ja, das ist so. Ich mache das ähnlich wie du. Ich brauche jetzt nicht Dropbox für das, aber ich OneDrive, das ist von Microsoft, funktioniert genauso. Du hast die App, die OneDrive-App, die hat einen Kamera-Upload, die lädt alle Bilder hoch, wo du machst mit auf dem Telefon. Und das ist keine Synchronisation, sondern es ist wirklich nur ein Upload. Das heisst, man kann es dann auf dem Telefon löschen und die bleiben dort in dieser Dropbox rein. Und so gibt es x Dienste, die das ähnlich machen. Flickr kann man so brauchen, Google Fotos kann man brauchen. Und der einzige Nachteil ist eigentlich, dass die dann nicht in dieser Fotos-App reinlandet von Apple. Aber ich finde die eh nicht so toll und darum ist das für mich jetzt kein Nachteil.
Ja, das finde ich auch einen guten Weg.
Hast du mal Creative Cloud von Adobe ausprobiert mit Lightroom?
Ja. Ich habe das eigentlich im Einsatz.
Mhm.
Aber auch dort das ganze automatisierte... Nein.
Bist du nicht so begeistert? Also ich habe das einmal getestet, ich brauche es nicht regelmäßig, aber das wäre, wenn man es ein bisschen gezielter synchronisieren will, fände ich das noch eine gute Lösung, weil dort kannst du dann sagen, in der Lightroom-App auf dem Telefon, oder ich weiß gar nicht, ob sie nur, wahrscheinlich läuft sie eben nur auf dem iPad, darum ist es dann dort wieder ein bisschen eingeschränkt, aber dort könnte man sagen, du mir die Sammlungen, man kann dann so Sammlungen anlegen, tu mir die Sammlungen synchronisieren und dann kann man gezielt sagen, der Bereich von meinen Fotos möchte ich auf dem Gerät drauf haben, auf dem mobilen und der nicht und so. Das wäre vielleicht auch noch ein gangbarer Weg.
Ja, es funktioniert grundsätzlich. Bei mir ist einfach immer so ein Problem mit den Datengrössen.
Ja.
Also ich habe dann halt oft irgendwie TIFFs und Rohdaten und alles und das synchronisieren.
Ja.
Das ist ein Problem. Und wenn ich dann JPEGs habe, dann brauche ich es sicher als TIFF. Ich brauche es nie, aber in dem Moment bräuchte ich es. Und ich habe ja kein iPad mehr, also ist das eh erledigt.
Ja, da sieht man, die mobilen Geräte sind dann dort halt schon noch ein bisschen eingeschränkter im Vergleich zum PC halt. Zweite Frage von Boris: Wie kriege ich die iPhone-Bilder und Videos schneller in die Cloud als über WLAN in 100 Jahren?
Also, ich habe das, die ganze Geschichte mit dem Fotostream habe ich schon bei Kunden eingerichtet und ich habe nicht das Gefühl, dass das so lang geht.
Ja.
Geht das so lang?
Bei mir ist es einigermaßen vernünftig schnell gegangen, aber ich habe schon gelesen bei gewissen Leuten, dass es die das Problem auch haben. Das ist aber wahrscheinlich, kann man da nichts machen, weil das wird irgendeine undurchschaubare Konstellation sein und da ist dann wahrscheinlich auch einfach der bessere Weg, auf einen anderen Dienst auszuweichen. Und eben, wo es schneller geht. Google Fotos zum Beispiel habe ich jetzt, das brauche ich zwar nur sporadisch, aber als relativ zügig erlebt.
Das Einzige, was noch kann sein, ist, dass irgendwie die Upload-Geschwindigkeit ein Faktor ist. Also,
ja.
man hat immer das Gefühl, so im Internet, wenn man im Internet surft, das ist ja 99%, nein, vielleicht nicht 99%, aber viel von dem, was man macht, ist Download.
Ja.
Und es gibt wie noch die Upload-Geschwindigkeit, die ist meistens langsamer. Ich habe jetzt aber die verschiedenen Abos, die es gibt, nicht angeschaut. Mhm. Aber dass vielleicht irgendwie einfach der Upload langsamer ist und man hat das Gefühl, ja, puh, es geht 3 Minuten und das ist wahnsinnig lang.
Ja.
Aber das Bild muss ja wie vom Telefon weg und wieder runtergeladen werden. Das ist schon irgendein Weg, was macht.
Ja.
Und, ja, keine Ahnung.
Ich weiss jetzt nicht, wenn es so langsam ist, dass man das Telefon nicht einfach mal über Nacht kann laufen lassen, dann müsste man wahrscheinlich auf einen anderen Dienst umsteigen. Und sonst eben, habe ich das Gefühl, wenn man es einfach machen lässt, dann, aber eben, wenn er vielleicht so viele Fotos macht, dass es nicht mehr hinten reinkommt, dann ja, ist das keine Lösung. Aber ich glaube nicht, dass man das kann beschleunigen, so richtig.
Ja.
Und jetzt die nächste Frage ist also eine ganze Seite lang da. Und ich probiere mal ganz schnell zu lesen. Das auf jeden Fall kommt die Frage von der Monika und sie sagt, als Bildhauerin führe ich ein LibreOffice-Kalkdokument zu meinen Skulpturen. Auf dem einen Blatt führe ich die Skulpturen chronologisch auf und zwar in einer Spalte ein Bild, in der nächsten weitere Angaben zur Skulptur. Wenn ich eine Skulptur verkauft habe, übertrage ich die Zeilen auf ein anderes Blatt verkauft. Soweit läuft es problemlos mit Copy-Paste. Wenn die verkaufte Skulptur nicht die letzte in der Auflistung ist, lösche ich die betreffende Zeile. Ich habe nun Mühe mit den Bildern und frage sie, ob es möglich ist, diese so zu fixieren, dass sie an der Zeile bzw. der zur Zeile gehörenden Zelle fixiert bleibt. Es passiert nämlich immer, dass die Bilder sich dann, wenn ich eine Zeile oder mehrere gelöscht habe, nach unten verschiebe, ich also wieder in die für sie passende Zelle zurückbuxieren muss. Dies auch, wenn ich Position Schützen angebe. Wenn die Skulptur weit oben ist, dann ist das sehr mühsam. Und so weiter. Ich glaube, wir haben es, oder haben wir es verstanden, um was das geht?
Ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich habe im Fall nicht wirklich eine Lösung, weil ich glaube, sie tut das Bild in die Tabelle nie.
Genau.
Aber das Bild wird nicht der Zelle zugeordnet, sondern wie als
liegt oben drauf auf dem Blatt.
Genau.
Ja.
Und darum reagiert sie nicht auf die Eingabe. Also,
Genau, das ist eigentlich das Problem. Sie braucht das LibreOffice, das ist wie Excel, also die Kalk-Anwendung. Und bei Excel ist auch genau das gleiche Problem. Sie hat dort, wenn sie das Microsoft Office benutzen würde, hätte sie genau die gleiche Schwierigkeit. Man kann eben keine Bilder reinzählen, nie tun. Man kann das nur oben aufs Blatt drauflegen, weil das nicht so richtig als Datenbank gedacht ist. Und ja. Darum muss man mit dem leben, wenn man es so machen möchte, oder was würdest du vorschlagen?
Ich habe mir das überlegt, ich finde es wirklich noch schwierig, mit Bildern das zu lösen. Ich würde mir jetzt eine Internetseite bauen, um das zu machen.
Ja.
Dann hätte ich es sauber strukturiert. Was man kann machen ist, dann schafft man aber so ein bisschen mit Pfad und so, man könnte Bilder verlinken, also ja. Dass die nicht direkt im Excel oder im LibreOffice angezeigt werden, sondern eigentlich über einen Link aufgerufen werden.
Genau.
Das wäre so eine Variante, aber da muss man eigentlich einen Ort machen und Bilder dort eintun. Man darf es nie verschieben, man darf es nie umbenennen.
Mhm. Ja. Ist so, und wenn man es nicht so will, wenn man wirklich eine schöne Anwendung will haben, wo man immer sieht, eben Skulptur mit Bild plus die Angaben dazu, dann müsste man wahrscheinlich so eine kleine Datenbanklösung aufsetzen, weil dort kann man natürlich auch ein Feld einrichten, wo man Bilder einschmeissen kann. Und dann ist das Bild dem Datensatz zugeordnet und man kann eben durch das, wenn man eine Datenbankanwendung hat, dann ist man auch nicht so an die Struktur im Blatt reingebunden, sondern kann dort viel flexibler die Datensätze sortieren, so auswählen, wenn man es gerade braucht, irgendeinen Report generieren, wo die 50 Skulpturen, die sie in den letzten 2 Jahren verkauft hat, drauf sind. Alles so Sachen könnte man machen. Es gibt im FileMaker ist eine bekannte Datenbank, relativ einfach zu bedienen. Wenn man Office hat, kann man das MS Microsoft Access benutzen. Bei LibreOffice, wo sie braucht, ist das Base integriert. Das ist eine Datenbanklösung. Ich habe allerdings mit dem Base nie so richtig geschafft. Das kann ich nicht beurteilen, wie einfach oder schwierig das wäre. Kann ich auch nicht. Und sonst gäbe es so zwei Behelfslösungen, die mir eingefallen sind. Die eine ist die, die du schon gesagt hast, einfach einen Link aufs Bild setzen und der Link wäre dann in einer Zelle drin. Oder sie könnten einfach statt umkopieren, könnten sie hindurch einen Status machen, wo einfach verkauft steht oder noch zu haben. Aha. Und dann kann sie einfach den Status ändern. Stimmt. Und das wäre wahrscheinlich einfacher, wieder die ganze Umkopiererei. Aber ich nehme an, sie hätten das einfach gerne so.
Ja, wahrscheinlich kommst du neben das Problem, wenn du irgendwann mal möchtest sortieren nach verkauft und auch da, dann hast du ja wieder das gleiche Problem. Dann mischt es da wieder alles und die Bilder bleiben am gleichen Ort.
Jetzt haben wir noch Platz für eine kurze Frage. Der Reinhard sagt, ein Kollege warnte mich, das Update, ich glaube, er bezieht sich auf das Update für Windows 10, aber das müssen wir erahnen, sei nur für ein Jahr gratis, danach müsste man bezahlen und könne nicht mehr zurück zu Windows 7. Stimmt das?
Nein.
Nein.
Wahnsinnig kurze Frage. Nein, das ist das Verwirrende gewesen. Ich weiss gar nicht, wie sie es formuliert haben, Windows 10 ein Jahr lang gratis oder irgend so etwas, weil sie gesagt haben, ab dem Datum, wo man es releaset, darf man ein Jahr lang das Update machen.
Genau.
Und das ist das Verwirrende. Ich weiss die Formulierung nicht mehr, aber sie war doof gewesen.
Du hast aber richtig recht. Der Umstieg ist einfach während einem Jahr gratis und es bleibt gratis, aber wenn man nicht umsteigt in diesem Jahr und ich glaube, das Jahr läuft dann im Juni oder so irgendwann ab. Und nachher kann man immer noch umsteigen, aber dann muss man einfach zahlen, wie immer fürs Windows. Vielleicht überlegt sich auch Microsoft und sagt, es bleibt gratis, das wissen wir nicht. Könnte ich mir aber auf eine Art noch vorstellen. Und die zweite Frage, man kann nicht mehr zurück zu Windows 7, das stimmt eigentlich nicht. Also man kann natürlich immer jederzeit sein Betriebssystem löschen und wieder das Windows 7 installieren. Das ist einfach halt umständlich und man muss ein Windows haben, wo man eine neue Installation durchführen kann. Das ist manchmal auch ein Problem, wenn man so eine Upgrade-Version hat. Aber theoretisch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man zieht vorher, bevor man auf das Windows 10 umsteigt, zieht man ein Image. Das geht ja mit der Systemabbild-Sicherung im Windows, kann man das machen, ohne ein Zusatzprogramm. Wenn man das sichern würde, dann könnte man das problemlos wieder zurückspielen und wäre wieder beim Windows 7.
Mhm.
Es ist halt einfach ein kleines Kniet, ja.
Ja, das ist so.
Du, nach Windows 10, würdest du noch wieder wählen zu Windows 7 zurück, so mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast?
Nein, wirklich nicht. Also ich habe mich extrem schnell an Windows 10 gewöhnt und ich möchte wirklich nicht mehr zurück. Man muss am Anfang ein bisschen suchen, aber es ist super.
Und Kevin, jetzt werden wir einander untreu, aber nur bis zur nächsten Sendung, wo wir zusammen moderieren. Hummerbox Live kommt wieder im Monat, und zwar am 29. März. Fragen für die Sendung stellt ihr schon jetzt auf digital@stadtfilter.ch. Ihr kommt dann wie immer schon vorab eine kleine Antwort per E-Mail über, und unsere Mailadresse könnt ihr wie immer auch für Lob, Tadel und Themenwünsche brauchen. In einer Woche findet auf Radio Stadtfilter Themenwoche zu der Flüchtlingsstadt, und zu der gehe ich der Frage nach, wie Flüchtlinge kommunizieren, wie wichtig ist das Handy, wie wird es benutzt auf der Flucht und warum ist es kein Problem, wenn ihr einen Flüchtling mit einem Smartphone seht. Ihr müsst also nicht eifersüchtig werden, das kann ich jetzt schon sagen. Das dann in einer Woche. Mein Name ist Matthias Schüssler und Kevin, herzlichen Dank für die Einschaltung per Skype.
Bitte, bitte, und tschüss zusammen.
Hebt's gut.